Wir sind hier zusammen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schön, dass ihr da alle da seid. Wir begrüßen auch herzlich alle Gäste und grüßen uns mit der Jahreslosung aus 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Monatsspruch für März steht im Markus 16, Vers 6. Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Der Wochenspruch aus Lukas 9, Vers 62. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir feiern heute Predigtgottesdienst Oculi, der dritte Sonntag in der Passionszeit. Gleichzeitig ist Kindergottesdienst und Kinderstunde. Die Kinder kommen beim zweiten Lied in den Altarraum. Noch ein Hinweis: Der Kindergottesdienst ist heute im Paul-Fleming-Haus und die Kinderstunde im oberen Gemeinderaum. Und nun segne uns Gott diesen Gottesdienst, dass er geschehe ihm zur Ehre und uns zur Auferbauung.
Jetzt und immer da und von Ewigkeit. Gott, erbarme dich.
Christi, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich.
Der Herr sei mit euch. Beten wir in der Stille zu Gott, dass er uns helfe, ihm treu zu bleiben. Gütiger Gott, deine Augen sehen auf uns. Wir bitten dich, vertreibe unsere Sorge und die Angst, alleine zu sein. Lass uns auf dich sehen und auf dein Erbarmen, das du uns zuwendest in Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn.
Die Epistel für den Sonntag Oculi steht im Brief an die Gemeinde in Ephesus im 5. Kapitel. Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Worte der Heiligen Schrift.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist ein Freund der Kinder, du hast die Kinder zu dir kommen gelassen, du hast sie gesegnet. Und wir danken dir für die Kinder, die jetzt hier sind, und wir bitten dich, dass auch sie gesegnet werden in Kinderstunde und Kindergottesdienst. Schenke, dass deine große Liebe einen Weg in ihre kleinen Herzen findet. Das bitten wir den Vater im Heiligen Geist. Amen. Gesegnete Kinderstunde und einen gesegneten Kindergottesdienst.
Das Evangelium steht bei Lukas im 9. Kapitel. Als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Wir haben die gute Nachricht von Jesus gehört. Lasst uns darauf antworten, indem wir miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you. Herr, unser Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst. Jetzt ist Zeit, um auf dich zu hören. Und da bitten wir dich, dass du uns Herz und Verstand öffnest, damit dein Wort in uns wohnen kann, in uns Raum findet und unser Denken und Handeln bestimmt. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Den Abschnitt aus der Bibel, über den heute gepredigt wird, lese ich im Lauf der Predigt vor. Der Herr segne an uns sein Wort. Der britische Schriftsteller Adrian Plass, Autor der legendären Tagebücher eines frommen Chaoten, hat mal ein Buch geschrieben, das trägt den Titel »Warum ich Jesus folge«. Und in diesem Buch nennt er 33 Gründe, warum er Jesus folgt. Ich lese jetzt mal ein paar aus dem Inhaltsverzeichnis einfach vor. Ich folge Jesus, weil ich nicht weiß, wo ich sonst hin soll. Und überhaupt würde es mir sehr schwer fallen, damit aufzuhören. Oder ich folge Jesus, weil er freundlich zu Leuten ist, die tiefer verletzt worden sind. Oder ich folge Jesus, weil er so gut im Judo ist. Oder ich folge Jesus, weil er Wunder tut. Und gleich der Nächste, ich folge Jesus, weil er keine Wunder tut. Im Vorwort dieses Buches schreibt Adrian Plass Folgendes. Ich habe mir mühsam mit dem Taschenrechner ausgerechnet, dass ich wahrscheinlich an ungefähr 1620 Gottesdiensten zuzüglich einer ebenso großen Zahl Treffen während der Woche teilgenommen habe. Das bedeutet, dass ich bei 3250 verschiedenen Gelegenheiten mit der Bibel, dem Evangelium und meinen Mitchristen in Berührung gekommen bin. Mindestens. Nicht gerechnet die Male, wo ich zufällig im Fernsehen darauf gestoßen bin. Beängstigend, nicht wahr? Da müsste mir doch mittlerweile alles klar sein. Ich fürchte nein. Es dauert sehr lange zu lernen, dass man nichts weiß. Oder zumindest sehr wenig. Adrian Plass sagt mit seinen Worten, was jemand anderes mal so ausgedrückt hat, Christsein ist kein Standpunkt, sondern ein Weg. Jesus hat uns gerufen, folge mir nach. Nachfolge, ein Weg. Wir folgen Jesus nach, das ist ein Weg. Der heutige Sonntag im Kirchenjahr hat das Thema Nachfolge. Sie haben das vielleicht aus den beiden Lesungen, die wir gehört haben, und auch aus dem, was wir gesungen haben, schon ein bisschen heraushören können. Es geht heute um diesen Weg, den wir als Christen gehen. Und deshalb darf es Sie nicht wundern, dass wir heute einen Bibeltext bedenken, der, vermute ich mal, für Sie nicht einen einzigen neuen Gedanken enthält. Also keinen Aspekt, den Sie nicht schon in den 500, 1000, 2000 oder 3000 Gottesdiensten, Hauskreistreffen, Bibelstunden in Ihrem Leben gehört und hoffentlich auch bedacht haben. Wenn es beim Glauben um einen Standpunkt ginge, dann wäre das tragisch und auch ein bisschen langweilig. Da es aber um einen Weg geht, ist das überhaupt nicht schlimm. Also stellen Sie sich vor, Sie sind zu Fuß oder mit dem Auto unterwegs. Sie wissen, wo Sie hinwollen. Sie kennen den Weg aber nicht so ganz genau. Und dann stoßen Sie auf Wegweiser. Unterwegs stoßen Sie auf Wegweiser. Und auf dem Wegweiser steht der Name des Ortes, an den Sie wollen. Das sagen Sie doch nicht, ach, wie langweilig. Den Namen kenne ich schon. Wäre doch viel schöner, wenn hier was stehen würde, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Nee, Sie sind heilfroh, dass Sie den Namen des Ortes lesen, zu dem Sie unterwegs sind, oder zumindest einen Ort in der Nähe. Wenn wir im heutigen Bibeltext Dinge hören, die wir schon einmal gehört haben, dann ist das nicht schlimm, dann ist das auch nicht langweilig, sondern wir können heilfroh sein, wenn wir daran sehen, dass wir in der richtigen Richtung unterwegs sind. Oder wenn wir merken, oh Moment, hier wäre ich jetzt fast falsch abgebogen. Gut, dass das hier nochmal steht. Das bringt mich zurück auf den Weg der Nachfolge. Ich lese aus dem ersten Brief von Petrus, Kapitel 1. Seid wach und haltet euch bereit. Bleibt nüchtern und setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Lebt als gehorsame Kinder Gottes und nicht mehr nach euren selbstsüchtigen Wünschen, wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. Euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. In den heiligen Schriften heißt es ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr ruft Gott im Gebet als Vater an, ihn, der jeden Menschen als unbestechlicher Richter für seine Taten zur Rechenschaft ziehen wird. Führt darum, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben, mit dem ihr vor ihm bestehen könnt. Wir sollen also ein Leben führen, das vor Gottes Urteil bestehen kann. Ein hoher Anspruch. Ein Anspruch, der auch zur Last werden kann. Und deshalb finde ich es einen großen Trost, dass in diesem Abschnitt zuallererst von Gottes Gnade die Rede ist. Also der erste Wegweiser, auf den wir heute stoßen, auf dem steht Gnade. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird. Wenn es um mein Leben in der Nachfolge von Jesus geht, dann soll ich meine Hoffnung nicht auf mich setzen. Das wäre ja wieder der Teufelskreis der Religion. Ich muss mir aus eigener Kraft die Gnade bei Gott verdienen. Das war die Aufgabe, an der Martin Luther fast zerbrochen ist. Wenn ich auf mich selber bauen müsste, dann wäre das ein ziemlich wackeliges Fundament. Das weiß ich so gut wie Petrus, der diesen Brief geschrieben hat und der auch über die entsprechenden Erfahrungen verfügte. Ich soll meine Hoffnung allein auf die Gnade setzen, die Gott mir schenken wird. Allein aus Gnade werde ich gerettet. Das war Martin Luthers Erkenntnis, eine der vier Säulen der Reformation. Und das können wir gar nicht oft genug hören. Und daran können wir uns nicht oft genug erinnern lassen. Das ist die Grundlage, auf der wir unser Leben in der Nachfolge von Jesus gestalten sollen. Das ist die Grundlage, auf der wir über unser Leben in der Nachfolge nachdenken sollen. Ich habe letztens in einem der sozialen Netzwerke, in denen ich mich manchmal rumtummle, ein Bild gesehen. Da ist die Arche abgebildet, die Arche von Noah. Und dann stand dabei, Noah wurde nicht durch Gottes Gnade gerettet, sondern weil er Gott gehorchte. Da war offenbar jemand der Auffassung, ist offenbar jemand der Auffassung, dass von Gnade zu viel die Rede ist. Und dass es doch darum gehen muss, Gott zu gehorchen. Und Noah wurde nicht aus Gnade gerettet, er hat einen Auftrag von Gott gekriegt, das Boot zu bauen, und dieser Gehorsam hat ihn gerettet. Bestechend logisch. Stimmt das? Ist das ein Gegensatz mit Gnade und Gehorsam? Gucken wir nochmal bei Petrus. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint. Lebt als gehorsame Kinder Gottes und nicht mehr nach euren selbstsüchtigen Wünschen wie damals, als ihr die Wahrheit noch nicht kanntet. Der zweite Wegweiser, auf den wir hier stoßen, auf diesem zweiten Wegweiser steht Gehorsam. Und dieses Stichwort Gehorsam ist wichtig, eben wegen dieser Konkurrenz und wegen der Missverständnisse, die ich vorhin gerade geschildert habe. Dieses Stichwort Gehorsam ist wichtig, weil es deutlich macht, dass es bei der Gnade, die Gott schenkt, nicht um eine billige Gnade geht. Dietrich Bonhoeffer hat diese Begrifflichkeit mal verwendet, billige Gnade und teure Gnade. Also nicht um eine billige Gnade, die am Ende alles irgendwie übertüncht und alles irgendwie gleich macht und alles auch irgendwie egal macht. und um die man sich demzufolge sein ganzes Leben lang überhaupt nicht kümmern muss. Noah wurde gerettet, weil er Gott gehorchte, ja. Aber er konnte nur gehorsam sein, weil Gott ihm den Weg zum Leben zeigte. Gottes Gnade bestand darin, dass er einen Weg zum Leben fand, einen Weg der Rettung. Dass er eine Möglichkeit zur Rettung geschaffen hat. Und der Gehorsam von Noah bestand darin, diesen Weg zu gehen, diese Rettungsmöglichkeit zu nutzen. Und auch hier im ersten Petrusbrief geht es um eine Gnade, die Gott ernst nimmt und deshalb mit Gehorsam beantwortet wird. Gottes Gnade will von uns angenommen werden. Sie will uns verändern. Sie will auf uns abfärben. Sie will unser Leben prägen. Petrus schreibt hier von früher und von jetzt. Wir erinnern uns daran, alle Leser dieses Briefes, alle ersten Leser dieses Briefes, waren als erwachsene Menschen Christen geworden. Die konnten klar benennen, früher war ich kein Christ, da hat das und das mein Leben geprägt. Jetzt habe ich Jesus kennengelernt, jetzt bin ich Christ. Jetzt prägt mein Leben das und das. Früher habe ich nach meinen eigenen Wünschen gelebt, jetzt bin ich Gott gehorsam. Für viele von uns ist das nicht so einfach mit früher und jetzt, weil viele von uns in den Glauben hineingewachsen sind, durch eine christliche Erziehung in den Glauben hineingeprägt wurden. Und trotzdem wissen wir, was gemeint ist. Denn der Gehorsam Gott gegenüber, der kann einem nicht einfach anerzogen oder vererbt werden. Die Entscheidung, ob ich Gott gehorche oder meinen eigenen Wünschen, die Entscheidung trifft jeder und wir treffen sie jeden Tag neu. Euer ganzes Leben, euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch berufen hat. In den heiligen Schriften heißt es ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Auf dem dritten Wegweiser, den Petrus uns an unseren Weg stellt, steht das Wort heilig. Wir haben ja in der Regel so unsere Mühe mit solchen Aussagen. Und wir haben überhaupt so unsere Mühe damit, uns als Heilige zu sehen. Und da gibt es, in meinem Fall jedenfalls, auch gute Gründe. Außerdem klingt heilig für uns ja so wie weltfremd, komisch, irgendwie daneben. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir heilig meistens so als, na, wie fehlerlos hören. Irgendwie nicht von dieser Welt. Ich habe für mich so im Laufe meiner Glaubensreise gedacht, die griffigste Umschreibung für das Wort heilig, die ich für mich so gefunden habe, ist, heilig ist etwas, was Gott gehört. Es gehört Gott. Du sollst den Feiertag heiligen. Der Tag gehört Gott. Und wenn hier von Heiligen die Rede ist, dann geht es darum, ich gehöre Gott. Heiligkeit ist das Wesen Gottes. Und wenn jemand heilig ist, dann lebt er im Einflussbereich dieses göttlichen Wesens. Und da wird dann auch klar, das kann ich nicht machen. Deshalb spricht die Bibel im Blick aufs Christwerden ja auch von einer Neugeburt. Ich kann mich nicht selbst zur Welt bringen. Ich muss geboren werden. Und ich kann auch nicht von selbst heilig werden. Ich muss im geistlichen Sinne neu geboren werden. Der Apostel Paulus schreibt von einer neuen Schöpfung, die wir werden, wenn Christus die Oberhand in unserem Leben gewinnt. Dass das überhaupt möglich ist, dafür hat Gott die Voraussetzungen geschaffen. Und davon schreibt Petrus im zweiten Teil dieses Abschnitts. Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Ihn hatte Gott schon zu diesem Opfer bestimmt, bevor er die Welt schuf. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er ihn euretwegen in die Welt gesandt. Durch ihn habt ihr zum Glauben gefunden an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm göttliche Herrlichkeit gegeben hat. Darum setzt ihr nun euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Petrus bemüht sich, seinen Lesern zu zeigen, was Jesus für euch tat, ist von unendlich großem Wert. Er benutzt die Währungen seiner Zeit, Silber und Gold. Er spricht davon, dass wir erlöst, dass wir freigekauft sind. Wir denken an das Freikaufen von Geiseln. Er benutzt das Bild vom Opferlamm aus dem jüdischen Gottesdienst. Bei Axel Kühner habe ich eine kleine Geschichte gelesen. An der Küste Ostafrikas gibt es einen Hafen namens Bagamoyo. Der Name bedeutet übersetzt, wirf dein Herz weg oder lass deinen Mut sinken. An diesem Hafen wurden früher die Sklaven auf Schiffe verladen. Von dort gab es kein Entrinnen mehr. Wer an diesem Hafen angelangt war, der musste alle Hoffnung aufgeben. Und dann haben sich einige christliche Missionare an diesem Ort niedergelassen und sie haben einige der Sklaven losgekauft. Sie bezahlten den Sklavenhändlern einen hohen Preis und ließen diese Sklaven dann frei. Vorher aber versuchten sie, ihnen etwas zu erklären. Sie sagten ihnen, für deine Freiheit haben wir Gold bezahlt, aber für die Freiheit deiner Seele reicht kein Gold oder kein Silber aus. Dafür war ein Preis zu zahlen, der viel kostbarer ist. Der Sohn Gottes selbst hat dafür sein Leben gelassen. Kein Wunder, dass dieser anschauliche Vergleich bei vielen einen tiefen Eindruck machte. Und so ist in Bagamoyo eine der ersten christlichen Gemeinden in Ostafrika entstanden. Wann immer wir auf dem Weg der Nachfolge unsicher werden, wann immer wir drohen, in die Unfreiheit von früher zurückzufallen, der Sünde Raum in unserem Leben zu geben. Wann immer die eigenen Wünsche wieder die Oberhand über den Gehorsam gegen Gott gewinnen, hat's was damit zu tun, dass wir vergessen, welchen Preis Gott für uns bezahlt hat, welchen Einsatz er gebracht hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott für uns bezahlt hat. Das ist ja der Sinn der Passionszeit. Dass wir diesen Weg von Jesus ans Kreuz Jahr für Jahr mitgehen und uns das wieder deutlich vor Augen führen. Oculi, so heißt dieser heutige Sonntag in der Mitte der Passionszeit. Er fordert uns auf, die Augen auf Gott zu richten. Oculi, die Augen auf Gott richten. Und zwar ganz besonders auf die Erlösungstat durch Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.
Thank you.
Für die kommende Woche ist der Gemeinde Folgendes bekannt zu geben. Der Frauendienst trifft sich morgen, Montag, 18.30 Uhr. Und die junge Gemeinde ist auch morgen um 19 Uhr. Die Frühstückszeit im Pfarrhaus Tierfeld beginnt am Dienstag um 8.30 Uhr. Kirchenchorprobe ist auch am Dienstag 19.30 Uhr. Die kleine Chorende singt am Mittwoch um 15 Uhr. Und die Posaunenchorprobe ist ebenfalls am Mittwoch um 18.30 Uhr. Der Gebetstag der Frauen ist in der Kirche in Tschurken am Mittwoch um 19 Uhr. Wer da gefahren will, bitte bei Christel Klein melden, die Telefonnummer 4360. Und der Flötenkreis trifft sich am Freitag um 15.45 Uhr zur Probe. Eine große Freude, nächsten Sonntag wollen wir hier 9.30 Uhr einen Familiengottesdienst feiern mit Birgit Decker, unserer Gemeindepädagogin. Wir laden herzlich ein zur Gemeindeversammlung am Mittwoch, den 13. März um 19 Uhr in unserer Kirche. Und jetzt noch eine herzliche Einladung auch zum Vortrag von Dr. Klaus Dieter-John zum Thema Glaube versetzt Berge, wie ein Krankenhaus in den Anden Perus entstand, am Sonntag, den 10. März, 16 Uhr in der Elim-Gemeinde. An der Infotafel ist ein Flyer mit näheren Informationen dazu. Am 17. März ist im Anschluss an den Gottesdienst wieder Kirchenkaffee. Wer dafür gern einen Kuchen backen möchte, kann sich in die Listen an den Ausgängen eintragen. Unser Büchertisch ist sonntags nach dem Gottesdienst geöffnet. Wir haben wieder neue Bücher und auch kleine Geschenke im Sortiment. Schaut gern einmal vorbei. Die Kollekte vom letzten Sonntag für die eigene Gemeinde betrug 535,30 € und für die Kirchenerhaltung 30 €. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt und wird im Gottesdienst und am Ausgang eingesammelt. Dafür schon mal herzlichen Dank. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder aus dem Reichtum seiner Gnade.
Thank you.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir haben Geld gesammelt, um dir damit für alles zu danken, was du uns zum Leben schenkst. Wir geben dir von deinem Eigentum zurück. Wir bitten dich, gib, dass dieses Geld hilft, deine Kirche aufzubauen und Menschen mit dir bekannt zu machen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lasst uns in der Stille vor Gott bedenken, was uns von ihm und was uns voneinander trennt, und im Anschluss an diese Gebetsstille miteinander unsere Stille. Wir alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Darum lasst uns beten. Vater, vergib. Den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse. Vater, vergib. Das habsüchtige Streben der Menschen und Völker, zu besitzen, was nicht ihr eigen ist. Vater, vergib. Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet. Vater, vergib. Unseren Neid auf das Wohlergehen und Glück der anderen. Vater, vergib. Unsere mangelnde Teilnahme an der Not der Heimatlosen und Flüchtlinge. Vater, vergib. Den Rausch, der Leib und Leben zugrunde richtet. Vater, vergib. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf dich. Vater, vergib. Lehre uns, o Herr, zu vergeben und uns vergeben zu lassen, dass wir miteinander und mit dir in Frieden leben. Darum bitten wir um Christi Willen. Amen. Auf dieses euer Bekenntnis verkündige ich allen, die ihre Sünde bereuen und auf Tod und Auferstehung Jesu Christi von Herzen vertrauen. Als ein berufener Diener des Wortes die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns weiter beten für uns selbst und für andere Menschen, die unser Gebet brauchen. Herr unser Gott, deine Liebe übersieht keinen. Keinen Verbitterten, keinen Enttäuschten. Keiner, der von seinem Leben nichts mehr erwartet. Keinen von uns. Deine Liebe geht an keinem vorbei, an keinem Schuldigen, an keinem, dem wir nichts mehr zutrauen, an keinem, dem wir in unserer Gemeinschaft keinen Raum mehr geben können, an keinem, der meint, für ihn sei niemand mehr da, an keinem von uns. Herr, wir danken dir dafür und wir bitten dich, gib, dass wir wieder mehr darüber staunen lernen. So staunen, dass wir zu deinen Nachfolgern werden, zu Menschen, die an deiner Seite stehen und deren Leben darum ganz neu wird, zu Menschen, die aus deiner Liebe leben und darum fähig sind, Liebe weiterzugeben. Gerade an solche, die sich einsam oder verlassen fühlen, die ausgestoßen sind oder sich selbst nichts mehr zutrauen, die verbittert sind und nichts mehr von ihrem Leben erwarten. Herr, was wäre nötiger als das? Mach uns zu deinen Nachfolgern. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Musik.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.